Standpunkte. Der Podcast auf KenFM.
Wenn Totschlagargumente nutzlos werden. Die Waffen des Establishments verlieren ihre Wirkung. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Dass die CIA den Begriff Verschwörungstheorie eingeführt hatte, um die Diskussionen über die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy abzuwürgen, dürfte inzwischen jeder wissen. Trotzdem wird der Begriff immer noch vom Establishment und seinen Anhängern gerne benutzt. Um den Begriff immer mal wieder neu zu gewichten, werden dafür auch gerne absurde Geschichten von irgendwelchen Spinnern besprochen. Von diesen Absurditäten, so der Wille der Macher von Dokumentationen, soll der Medienkonsument dann den Schluss ziehen, dass alles, was den Stempel Verschwörungstheorie vom Mainstream erhält, dem gleichzusetzen ist. Eine etwas aufwendigere Weise, um Thesen, die dem üblichen Narrativ widersprechen, als Verschwörungstheorie abzuwerten und damit aus dem weiteren Diskurs zu entfernen, ist die selektive Widerlegung der schwächsten Argumente in einer These, ohne den Zusammenhang und die Antwort auf die Widerlegung ebenfalls zu benennen. Aber dieses und andere Totschlagargumente verlieren langsam an Macht. Verschwörungstheorie. Immer mehr Menschen verstehen oder spüren instinktiv die Hintergründe. Und der Begriff Verschwörungstheorie, wie andere, hat sich nicht nur abgenutzt, sondern sich in sein Gegenteil verkehrt. Alternative verwenden den Begriff Verschwörungstheorie schon spöttisch, selbstironisch oder einfach als witzige Bemerkung. Meist dann, wenn es um Thesen geht, die sich gegen ein manchmal lächerlich schlecht begründetes Narrativ des Establishments richten. Damit werden auch gerne Thesen benannt, welche zwar nicht bewiesen, aber von den Begründungen her besser sind als die offiziellen Aussagen. Auch werden solche Thesen mit dem Begriff der Verschwörungstheorie versehen, welche zwar nicht bewiesen, aber von den Begründungen her besser sind als die offiziellen Aussagen. Eng verbunden mit dem Begriff Verschwörungstheorie ist der des Truther. Damit soll der Eindruck erweckt werden, dass derjenige, der so bezeichnet wird, zu einer Sekte gehört, die an religionsähnlichen Mythen festhält. Erstmals benutzt in Verbindung mit den Zweiflern an dem offiziellen Narrativ der 9/11-Geschichte. Truther sind also angeblich solche, die daran glauben, dass Aliens Menschen verschleppt haben, um Versuche mit ihnen zu veranstalten, die an Echsenmenschen glauben und die behaupten, dass die CIA die Twin Towers in New York gesprengt hat, nicht Agenten von Al-Qaida-Chef Bin Laden. Wie gesagt, man sucht Beispiele für Extreme, um grundsätzliche Fragen zu unterbinden. So wie die Frage, warum in dem offiziellen Bericht zu 9/11 kein Wort von dem dritten Hochhaus, das im freien Fall zusammenbrach, stand. Oder warum dort schlicht wesentliche Fakten fehlen oder warum wichtige Seiten, insbesondere was die Attentäter angeht, unter Geheimhaltung gestellt wurden. Aber mit Truthern braucht man ja gar nicht über solche Dinge zu diskutieren, so wie man nicht über Israel mit Antisemiten diskutieren muss. Antisemitismus. Was die Entwertung solcher Totschlagargumente angeht, gilt das inzwischen auch für Begriffe wie Nazi oder Antisemit. Wobei die Verwässerung dieser Begriffe, zum Beispiel durch den Bundestagsbeschluss vom 17. Mai, der die BDS-Bewegung als antisemitisch brandmarkt, zu einer gefährlichen Verharmlosung des ursprünglichen Begriffs führt. Ein Beispiel, warum die BDS-Bewegung antisemitisch wäre, sei die Tatsache, dass der Boykottaufruf dem Boykott der Nazis "Kauft nicht bei Juden" ähneln würde. Weshalb also angeblich eindeutig der nationalsozialistische Hintergrund erklärt wäre. Die meisten Abgeordneten des Deutschen Bundestages beten diese Behauptung vor, ohne sich offensichtlich über die Absurdität ihrer Aussage klar zu werden. Ich will nun nicht jüdische Wissenschaftler, Historiker anführen, welche die Vergleiche zwischen dem Nazi-Boykott "Kauft nicht beim Juden" und der BDS-Bewegung für schlicht absurd halten. Sondern schauen wir uns die Tatsachen an. Erstens. Der Boykott der Nazis war ein Kampf gegen Menschenrechte und sollte dabei helfen, die Vernichtung der Juden in Deutschland vorzubereiten. Zweitens, der Boykott gegen israelische Waren und Dienstleistungen, die in den besetzten Gebieten Palästinas und Syriens produziert werden, ist das Gegenteil, nämlich der Versuch der Durchsetzung von Menschenrechten und Völkerrecht. Der Versuch, die Vernichtung des palästinensischen Volkes zu verhindern. Da die israelische Regierung sich aber bisher erfolgreich unter der stillschweigenden Komplizenschaft deutscher Politiker weigert, solche Waren völkerrechtskonform zu deklarieren, bleibt bisher keine andere Wahl, als eben Waren aus Israel generell zu boykottieren, da sie möglicherweise in Verbindung mit Leistungen aus den besetzten Gebieten stehen. So lange eben, bis alle Waren und Dienstleistungen aus den besetzten Gebieten entsprechend klar deklariert sind und man gezielt nur gegen solche vorgehen kann. Statt der Forderung des EU-Generalanwaltes nachzukommen und die seit Jahren geforderte Deklaration des Ursprungs regelkonform auf die Waren zu drucken, wird nun also der Versuch, mit dem Menschenrechte und das Völkerrecht gewaltlos durchgesetzt werden sollen, mit der Antisemitismuskeule beantwortet. Und der Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen bewirbt sogar solche Güter, die in den besetzten Gebieten durch Israel hergestellt werden, auf seiner Facebook-Seite. Geht es absurder? Da ich noch mehr auf Totschlagargumente eingehen will, hier nur noch die Bemerkung, dass man nur hoffen kann, dass eine der politischen Parteien in Deutschland den Mut hat, wie auch von Andreas Zumach gefordert, gegen den Lobbyismus einer rechtsextremen israelischen Regierung und der Medienmacht von Springer eine Klage wegen Grundgesetzverletzung einzureichen. Auch wenn die Aussichten gering sind, weil auch das oberste Gericht Deutschlands vom Parteienkonsens bestimmt wird. Querfront. Die Hochzeit dieses Totschlagargumentes Querfront war zur Zeit des Aufkommens der neuen Friedensbewegung. Nachdem die Partei Die Grünen es durch den Jugoslawienkrieg und folgende Kriegsbeteiligungen geschafft hatte, die alte Friedensbewegung zu zerstören und in die Bedeutungslosigkeit zu manövrieren, waren unter dem Eindruck des gewalttätigen Putsches gegen die gewählte Regierung der Ukraine und der Terrorunterstützung und des immer offener zu erkennenden Angriffskrieges gegen Syrien eine neue Bewegung entstanden. Darin waren Konservative ebenso wie Progressive, Linke und Rechte. Die Heuchelei und Kriegstreiberei, die sie alle unabhängig voneinander identifiziert hatten, war ihre Gemeinsamkeit. Aber die Tatsache, dass sie die gleiche Kritik äußerten, führte zum Totschlagargument Querfront. Schauen wir uns die Definition dieses Totschlagargumentes auf Wikipedia an. Zitat: Im historischen Sinn werden als Querfront antidemokratische Strategien bezeichnet, welche die gegensätzlichen Ideologien des Nationalismus und des Sozialismus verbanden, um in der Weimarer Republik die politische Macht übernehmen zu können. Zitat Ende. Gerne wird der Vorwurf, gegen die Demokratie vorzugehen, ähnlich wie bei Wikipedia, noch verstärkt durch die Behauptung von verschwörungstheoretischen antisemitischen Welterklärungen. Also soll mit drei Totschlagargumenten verhindert werden, dass man sich überhaupt mit Diskussionen und Gesprächen auseinandersetzt. Querfront, Verschwörungstheoretiker und Antisemit sind die Schlüsselworte. Natürlich hatten die Macher der Friedensdemos keinerlei Absicht, die Macht im Staat zu übernehmen. Die Bewegung als Querfront zu bezeichnen, war eine offensichtlich absichtlich lancierte Verschwörungstheorie mit dem Ziel, die Bewegung gegen Krieg und Regime-Change zu spalten. Und die Spaltung war erfolgreich. War es zuerst die angeblich linke Friedenspartei Die Grünen, welche durch ihre Begeisterung für den Jugoslawienkrieg die alte Friedensbewegung erfolgreich zerstört hatte, so war es nun im 21. Jahrhundert die angeblich linke und friedensbewegte Partei Die Linke, welche an vorderster Front gegen eine wirksame Friedenspolitik kämpfte. Zitat: Innerhalb der Partei Die Linke gibt es ein Netzwerk von Mitgliedern, das gezielt an der Demontage linker Positionen arbeitet und zu dem Spektrum der sogenannten Antideutschen gehört. Die Antideutschen sind eine nach der Wiedervereinigung aus der radikalen Linken hervorgegangene Strömung, die angesichts einer Welle fremdenfeindlicher Gewalt und eines erstarkten Nationalismus eine Art Viertes Reich befürchtete. Antisemitismus sei den Deutschen wesentlich und daher als Hauptwiderspruch zu begreifen. Als Gegenentwurf bezieht man sich auf die antideutsche Koalition der Alliierten im Zweiten Weltkrieg und auf den Staat Israel als Konsequenz aus dem Holocaust. Dies führte zu ungewohnten Bildern. Linksradikale liefen nun auf einmal mit USA-Fahnen auf Demonstrationen herum und forderten unbedingte Solidarität mit Israel ein. Antideutsche haben sich dann im Laufe der Jahre immer stärker den Positionen der Neokonservativen angenähert und können mittlerweile als eine mit einem linken Habitus agierende Variante des Neokonservatismus betrachtet werden. Zitat Ende. So Jens Mertens am 17. März 2010 im Hintergrund. Und auch 2017 sah es nicht anders aus, wie Wolfgang Jung im Rubicon feststellte. Er zeigte auf, wie die Linke von der Forderung nach Auflösung der NATO zurückrudert und wie der Kasseler Friedensratschlag, Friedensdemo Watch und der Parteivorstand der Linken die Montagsmahnwachen diskreditierten, indem sie diese als rechtslastig stempelten, weshalb man nicht daran teilnehmen sollte. Und er beschreibt eindrucksvoll, wie Teile und Herrsche perfekt funktionierte, um eine beginnende Welle von Demonstrationen gegen Krieg und Regime-Change zu verhindern. Allerdings läuft auch diese Bemühung, keine gemeinsame Front gegen das Establishment entstehen zu lassen, nun langsam ins Abseits. Die schlimmsten Befürchtungen der politischen Aristokratie, welche viel Mühe in die verfolgte Teile- und Herrsche-Politik steckt, könnten langsam Realität werden. Immer mehr Alternative weigern sich, nicht mit dem Vertreter einer anderen politischen Ideologie zu reden, nur weil die Verleumdung Querfront droht. Vielmehr gibt es auf verschiedenen Ebenen immer wieder Versuche, gemeinsame Ziele zu definieren und Unterschiede zu tolerieren. Fake News. Dieses Argument hat eine ähnliche Zielrichtung wie Verschwörungstheorie, soll aber noch aggressiver wirken, weil es die Option der absichtlichen manipulativen Falschinformation beinhaltet, während Verschwörungstheoretiker nur dumme Spinner wären. Zuerst wird erklärt, dass eine bestimmte Organisation über den Medien stehen würde und in der Lage wäre, Fake News eindeutig zu identifizieren. Eine solche Organisation ist zum Beispiel Korrektiv. Das Vorgehen ist ähnlich wie im Fall von Verschwörungstheorien. Einige offensichtliche Falschinformationen werden aufgedeckt, um das Gefühl zu erzeugen, dass in bestimmten ideologischen Kreisen oder ausländischen Medien bewusst Falschinformationen gestreut werden. Wenn man genau hinschaut, stellt sich das Ganze interessanterweise eher als Gesinnungsprüfung heraus und als das Madigmachen von potenzieller Konkurrenz. Nicht nur der Konkurrenz von Korrektiv, welche ja selbst als Anbieter von Medienproduktion auftritt, sondern auch der Konkurrenten, welche die Organisation mitfinanzieren und niemals in den Fokus des Wahrheitsministeriums geraten, weil dort angeblich genügend Selbstreinigungskräfte am Werk wären. Und so ist es erklärlich, dass sogenannte Faktenchecker niemals die Fehler der Qualitätsmedien beleuchten, obwohl diese mitverantwortlich für Massenmord, Angriffskriege und Chaoserzeugung in vielen Ländern sind. Wer hat die Lügen der Bundesregierung Deutschland vor dem Jugoslawienkrieg verbreitet, ohne ernsthaft zu hinterfragen und ohne kritischen Stimmen Reichweite zu geben? Wer hat willig die Brutkastenlüge vor dem ersten Irakkrieg verbreitet? Wer die Behauptungen über Massenvernichtungswaffen vor dem zweiten Irakkrieg? Wer die Fälschungen, welche zu den ersten Sanktionen gegen den Iran wegen angeblicher Kernwaffenentwicklung führten? Wer hat die Lügen über Gaddafis angeblich geplante Massenmorde an Zivilisten seines Landes verbreitet? Wer hat begeistert den Kriegseinsatz gegen Afghanistan kommentiert, obwohl absehbar war, dass der Krieg weder gerechtfertigt noch zu gewinnen war? Wer berichtet heute noch offensichtliche Falschmeldungen über Syrien und verklagt auch den Blogger, wenn der diese Geschichten aufdeckt? Fazit: Wenn ein Gesprächspartner beginnt, mit Totschlagargumenten zu arbeiten, fehlen ihm Sachargumente, oder er ist einfach zu faul und eingebildet, um sich intellektuell anspruchsvoller als auf Bildniveau auseinanderzusetzen. Trotzdem ist es immer noch wirksam. Gerade alternative Menschen sollten sich weigern, dadurch beeinflusst zu werden und den Spieß umkehren. Wer sich versucht, aus einer Diskussion zu retten, indem er die Diskussion mit Totschlagargumenten abwirkt, sollte nicht straflos aus der Situation entkommen. Man sollte ihm offen sagen, dass es fachlich uninformiert, intellektuell armselig, politisch lächerlich und persönlich Angst oder Faulheit demonstrierend ist, sich auf Totschlagargumente zurückzuziehen.